ich lese euch jetzt den Psalm 122 in Hebräisch vor. Shir Hamaalot le David. Samachti beomrimli Beit Adonai Nelech. Omdot hayu ragleinu beshi'arayich Yerushalayim. Yerushalayim habnuya be'ir shechubrala yachdav. Shesham alu shevatim shvetei ya edut li'Israel lehodot l'shem Adonai. Kishama yashvu kisot le'mishpat kisot le'Beit David. Sha'alu shalom Yerushalayim yishlayu ohavayich. Yehi shalom b'cheilech, shalva b'amanotayich, lema'an achai b'ra'ai, adabrana shalom bach. Lema'an beit Adonai Eloheinu, avaksha toflach.
Vielleicht hat der ein oder andere das nicht verstanden auf Hebräisch, dann lese ich das uns nochmal in Deutsch vor. Es ist ein Loblied, gesungen auf dem Weg nach Jerusalem von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und dann standen wir vor den Toren Jerusalems. Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut, eine Stadt, in der Haus an Haus fest errichtet steht. Dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts und der Thron des Königshauses Davids. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern. Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen. Weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich dir nur das Beste wünschen. Amen.
Was für eine spannende Woche, die ihr vielleicht diese Woche erlebt habt. US-Wahl, das Chaos in unserem Bundestag, gestern Erinnerung an den Mauerfall und nun auch noch das Thema Israel. Zu viel für euch? Aber ich finde gerade dieser 10. November ist ein ganz besonderer Tag, an dem wir uns an Israel erinnern sollten. In der Nacht von dem 9. auf den 10. November vor 86 Jahren, in der Reichspogromnacht am 9.11.1938, wurden die Synagogen in ganz Deutschland und auch hier in Berlin, wir sehen gerade das Bild in der Fasanenstraße, abgefackelt. Jüdische Menschen wurden verfolgt, misshandelt und getötet. Das offizielle Signal für den größten Völkermord in der Geschichte. Mit einem Ziel, die jüdischen Menschen auszurotten und zu vernichten. Am 7. Oktober 2023 hat die Terrororganisation Hamas in einem beispiellosen Angriff 1200 zumeist jüdische Menschen ermordet, bestialisch ermordet und 250 Geiseln in den Gazastreifen entführt. Auch mit einem Ziel, from the river to the sea. Diesen Spruch kennt ihr inzwischen wahrscheinlich zur Genüge. Jüdische Bewohner sollten umgebracht oder einfach ins Meer getrieben werden. Heute nach 400 Tagen sind immer noch fast 100 Geiseln in der Hand der Hamas unter unmenschlichen Bedingungen. Und immer noch ist Krieg. Nie wieder ist jetzt, so haben es Politiker direkt nach dem 7. Oktober auf einer Solidaritätsveranstaltung am Brandenburger Tor gesagt. Was ist eigentlich von diesem markigen Spruch noch übrig geblieben, von der deutschen Staatsräson? Und was haben eigentlich wir Christen im vergangenen Jahr gemacht? Stehen wir überhaupt noch da, dass wir überhaupt das noch registrieren? Seit einem Jahr werden wöchentlich auf deutschen Straßen und ganz besonders hier in Berlin Menschen auf die Straße gehen und From the River to the Sea schreien, fordern damit die Auslöschung und auch die Vertreibung des Volkes Gottes. Juden in Deutschland sind nicht mehr sicher, in Europa auch nicht, wie wir gerade auch in Amsterdam gesehen haben, als die Fußballfans von einer Masse von arabischen Jugendlichen verfolgt wurden. Aber Menschen mit einer pro-israelischen Meinung sind auch schon nicht mehr sicher. Mit einer Kippa durch Berlin zu gehen, ist etwa dasselbe, als wenn du sagst, hau mir doch einen ins Gesicht, denn das wird dir mit definitiv passieren. Seit einem Jahr wird Israel aus den umliegenden Ländern, aus Gaza, Libanon, Iran, Jemen, beschossen, inzwischen mit weit über 27.000 Raketen und Drohnen. Und 250.000 Israelis wurden evakuiert und immer noch können 60.000 nicht zurück in ihre Wohnung, oben im Norden von Israel. Im Gazastreifen sterben Zehntausende von Palästinensern, weil der Hamas es wichtiger ist, den Hass gegen Israel zu haben, als für den eigenen Bevölkerung zu sorgen. Und im Libanon sieht es auch nicht anders aus. Was macht das eigentlich mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, wenn wir in die Nachrichten schauen? Ignorieren wir das lieber, weil wir sagen, ach naja, besser ist es so, dann geht uns das nicht so viel an. Auf der anderen Seite, woher kriegen wir eigentlich unabhängige Nachrichten, jenseits von den doch sehr einseitigen Darstellungen in ARD und ZDF? Die Bibel und der große Theologe Karl Barth hat einmal gesagt, man sollte die Bibel in der einen Hand und die Zeitung in der anderen Hand halten. Und der amerikanische Theologe Tim Keller hat es so formuliert, die Bibel ist nicht nur ein Buch für das persönliche Leben, sie ist die Brille, durch die wir die Gesellschaft und die Geschichte klarer sehen können. Also schauen wir doch mal durch die Brille der Bibel auf die Nachrichten von heute. Und wenn wir das tun, sollten wir eigentlich nicht überrascht sein. Denn das, was sich heute abspielt, hat Sacharja schon vor 2500 Jahren auch angekündigt. Dies ist die Botschaft des Herrn, so schreibt er, über Israel. So spricht der Herr. Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu einem Taumelbecher voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern und auch Juda bleibt dabei nicht verschont. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für die Feinde wie ein Laststein sein. Wer ihn hochheben will, wird sich dabei selbst verletzen. Auch wenn sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem verbünden, halte ich meine Augen offen, damit ihnen kein Leid geschieht. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. 200 Jahre vorher im Psalm 83 lesen wir etwas Ähnliches. Ein Lied von Asaf. Ich singe es jetzt nicht, ich lese es lieber nur. Gott, schweige doch nicht, sieh nicht so still und untätig zu. Höre doch, wie deine Feinde toben, alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher. Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk. Sie halten Kriegsrat gegen die Menschen, die unter deinem Schutz stehen. Kommt, sagen sie, wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israel soll niemand mehr kennen. Darin sind sich alle völlig einig. Alle haben sich gegen dich verschworen. Und dann werden in der Folge von diesem Text in dem Psalm die Orte und die Länder genannt, die wir heute gar nicht mehr kennen, aber die identisch sind mit den Ländern, die rund um Israel im Augenblick sind. Finde ich ganz interessant. Schon immer war und ist Jerusalem und auch Juda und damit ist ganz Israel gemeint, ein Taumelbecher und ein Laststein für die gesamte Welt. Schauen wir uns doch mal die heutige Zeit an. 70% aller UN-Resolutionen der letzten 10 Jahre haben sich gegen Israel gerichtet. Nur 30% gegen den Rest der Welt. Im letzten Jahr waren es 15 gegen Israel und 7 gegen den Rest der Welt. Unter anderem immerhin Russland, Nordkorea, Syrien. Ist Israel wirklich so ein großer Verbrecherstaat? Mehr als alle anderen zusammen oder eher der Laststein der Welt? Die UN und ihre Unterorganisationen, auch das Palästinenserhilfswerk UNRWA, haben sich zur größten antisemitischen Organisation der Welt entwickelt. Mindestens 100 UNRWA-Mitarbeiter waren beim Massaker am 7. Oktober beteiligt und vermutbar 2000 Mitarbeiter stehen auf der Gehaltsliste der Hamas, sind also Hamas-Mitarbeiter. Deutschlands Staatsräson heißt, bei den Abstimmungen in der UN regelmäßig gegen Israel zu stimmen oder sich zu enthalten. Deutschland ist mit 300.000 Euro der zweitgrößte Geldgeber der UNRWA und unterstützt damit direkt und indirekt die Terrororganisation Hamas und Hisbollah. Gaza, 40 mal 14 Kilometer lang, hat ein Tunnelsystem von 500 Kilometern. Finanziert auch mit unseren Steuergeldern. Auf antijüdischen Demos wird unverhalten, unverhohlen die Auslöschung Israels auch skandiert. Und wer glaubt, dass das alles nicht ganz so schlimm ist, mag die Inschrift in Hebräisch und Farsi auf einem Gebäude in Teheran lesen. Israel muss vom Erdboden verschwinden und das ist nur der Anfang der Geschichte. So steht es mitten in der Stadt in Teheran auf einem Gebäude, das seht ihr da unten rechts. Man hat inzwischen das Gefühl, dass die ganze Welt wirklich besoffen ist. Besoffen und verblendet, wenn es um das Thema Israel geht. Ein Taumelbecher und ein Laststein. Dietrich Bonhoeffer hat direkt nach 1938, nach dem 9. November geschrieben, nur der sich auf die Seite der Jugend stellt, für sie schreit, darf gregorianisch singen. Vielleicht müssen wir das heute ein bisschen anders übersetzen. Gregorianisch ist ja nicht mehr unser Musikstil. Vielleicht sollten wir sagen, nur der sich auf die Seite Israels und für sein auserwähltes Volk stellt, darf in Lobpreis und Anbetung Gottesdienst feiern. Oder ist vielleicht sogar damit gemeint, kann man Christ sein, ohne auf der Seite Israels zu stehen? Ich lasse das jetzt mal offen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Die Tausenden von Toten und Verletzten, die es im Augenblick in der ganzen Region sind unerträglich. Und auch wirklich kaum auszuhalten. Aber heute Morgen geht es mir eben nicht um den politischen Bereich Israel. Da können wir uns in 10 Tagen auf dem Israelabend gerne unterhalten. Aber heute geht es mehr um die geistliche Dimension. Wir können unterschiedlicher Meinung sein über die Politik der Israelis, bin ich auch. Ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber das bin ich mit der deutschen Regierung auch nicht. Ich frage mich manchmal, was Deutschland getan hätte, wenn aus den umliegenden Ländern 30.000 Raketen auf uns abgeschossen werden würde. Und ich frage mich auch, ob es überhaupt eine friedliche Lösung gibt, wenn der Gegner, die andere Partei, nur ein Ziel hat, nämlich mich zu vernichten. Aber noch ein anderer Gedanke. Was wäre eigentlich, wenn Deutschland ausgelöscht worden wäre und es nicht mehr auf der Landkarte gäbe? Würde das die Welt verändern? Was meint ihr? Vermutbar nicht. Die Geschichte zeigt uns an der Stelle aus allen Ländern, denen das passiert ist, dass die Zeit irgendwann an der Stelle weitergeht. Was wäre aber, wenn Israel ausgelöscht werden würde? Dann wäre doch die Bibel ein Auslaufmodell, oder? Und ich könnte es getrost als Klopapier benutzen. Weil alles, was in der Bibel steht, würde dann nicht mehr wahr sein. Ad absurdum geführt. Jede Hoffnung verloren. Aber die gute Nachricht, Gott hat etwas anderes vor. Er hat einen Plan mit Israel. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hat unser Bundeskanzler von einer Zeitenwende gesprochen. Und ich glaube, auch für Israel ist eine Zeitenwende angebrochen. Seit 1880 und dann später ganz vermehrt, auch 1948, ist Israel nach 2000 Jahren Diaspora wieder zurückgekommen in das verheißene Land. Das hatten die Propheten schon 2500 Jahre vorhergesagt. Nun ist es endlich eingetreten, ein Wunder auch vor unseren Augen. Die Bibel hat das an vielen Stellen vorausgesagt, dass das Volk wieder zurückkehrt in sein versprochenes Land. Wir haben das bei den Kindern vorhin gehört. Ich verspreche dir dieses Land. Aber die Bibel sagt auch voraus, dass Gott sein Volk beschützen wird, damit alle Welt erkennt, dass Gott alleine der Herr ist. Und so möchte ich mich mit euch auf eine Spurensuche begeben und einmal schauen, wie sieht eigentlich die Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel aus. Ein bisschen haben wir vorhin bei den Kindern schon gehört. Ich trinke immer kurz einen Schluck. Beginnen tut das nämlich mit einem Fundament, das schon im 1. Mose 12 gelegt wird. Das ist die bleibende Erwählung und Berufung Israels und die Verheißung an Abraham und den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Lesen wir nochmal 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden und ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Nach der Sintflut hatte Gott ganz lange Zeit geschwiegen. Und mit diesen Worten an Abraham endet nun diese lange Periode des Schweigens Gottes gegenüber der Menschheit. Und schauen wir uns nochmal an, was Gott hier Abraham verspricht, nämlich dreierlei. Ein bestimmtes Land als ewiges Erbteil, ein großes Volk und ein Segen für die Völker der Welt. Das sind so die Basics des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat und auch mit seinen Nachfolgern, Isaak, Jakob. Drei Kapitel weiter hören wir, danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision, hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen. Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham vertraute und glaubte Gott. Und danach wird uns dann noch berichtet, wie Gott mit Abraham einen Bund schließt. Ein ganz besonderer Bund. Normalerweise schließt man Bünde, in dem der eine und der andere dem zustimmt. Hier ist es aber so, dass Gott allein mit einem einseitigen Bund mit Abraham schließt, denn Abraham war in dieser Situation eingeschlafen. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Textabschnitt. Gott allein initiiert einen Bund mit Abraham. Und damit garantiert auch Gott alleine für all die Versprechungen und Verheißungen, die dieser Bund beinhaltet. Anders ausgedrückt, die Erfüllung dieses Bundes ist nicht davon abhängig, wie das Volk sich verhält. Wohlverhalten, Wählverhalten, ob es dem auch nachfolgt. Gott allein bürgt mit seinem Namen und seiner Ehre dafür, dass dieser Bund, dass all die Verheißungen, die daran geknüpft sind, sich erfüllen. Land, Volk, Segen. Und das ist genau das Fundament, das Gott für seine Beziehung zum jüdischen Volk gelegt hat. Ein einseitiger, ein bedingungsloser, ein umfassender und ein ewiger Bund mit Israels Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Entscheidend ist eben nicht der Glaube des Volkes Israel. Auch unter dem Volk gibt es zwischen ungläubigen Israelis und Juden bis hin zu hochgläubigen, ultraorthodoxen steht, werdet ihr mal sehen, was es dort an verschiedenen Richtungen gibt. Entscheidend ist aber einzig und allein die Zusage Gottes an sein Volk: Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Irgendwie bleibt so eine Frage im Raum hängen, warum Gott gerade dieses kleinste und halsstarrige Volk ausgewählt hat, das sich immer wieder gegen ihn auflehnt, das im Letzten sich auch gegen Jesus gewandt hat. Ich glaube, über Israel und den Juden gibt es ein göttliches Geheimnis. Es ist Gott, der in seiner Souveränität entscheidet, was, wann, wie passiert. Verstehen tue ich das nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht, werden wir vielleicht auch nur stückweise verstehen. Aber immer geht die Initiative von Gott aus. Das Geheimnis Gottes, die Erwählung des Volkes Israel und seiner Segenslinie, nämlich die über Abraham, Isaak, Jakob und dann auf die 12 Stämme, die das Land besiedelt haben, geht fort. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So lesen wir es in 2. Mose. Und es gibt unendlich viele Stellen, die an der Stelle nochmal das deutlich machen. Ich will euch nur 3 kurz nennen. Im 5. Mose: Denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus den Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Aus Liebe. Und er warnt die Völker: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und dann fasst er das im Psalm 105 noch einmal zusammen. Niemals vergisst er seinen Bund, sein Versprechen, das er uns gab. Euch gebe ich das Land Kanaan, ihr sollt es für immer besitzen. Die Geschichte des Volkes Israel zeigt uns, dass sie Verheißungen im Alten Testament immer wieder erfüllt haben, trotz Schuld und Versagen des Volkes Israel. Gott ist seinem Volk immer und ewig treu geblieben und ist es auch heute noch. Ich finde es zumindest spannend, diese Verheißungen und Prophetien und Vorhersagen Gottes zu lesen und dann zu erleben, wie sich das auch erfüllt. In Micha 3, Vers 12, also 700 Jahre vor Christi, wird zum Beispiel schon die Zerstörung Jerusalems vorhergesagt. Und die Zerstreuung des Volkes unter die Nationen. Darum wird Zion um euretwillen zum Acker umgepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden. So ist es dann 70 nach Christus, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, dann auch passiert. Alle Juden raus aus Jerusalem, zerstreut, zweite Diaspora, zerstreut in die gesamte Welt. Übrigens, seitdem gibt es erst den Namen Palästina. Seit der römischen Zeit. Aber was ist nun Gottes Plan mit Israel und den Völkern? Ganz offensichtlich hat es diese Probleme schon in der Urchristenheit gegeben. Das lesen wir zumindest in der Apostelgeschichte und das lesen wir auch bei Paulus. Seit 130 nach Christus gibt es die sogenannte Ersatztheologie oder Ablösungstheologie. Und das ist bis heute, glaube ich, noch in vielen Köpfen der Kirchenobersten enthalten. Kurz ausgedrückt sagt diese Theologie: Nach Jesu Kreuzigung hat Gott sein Volk verworfen und verflucht und stattdessen ist die Kirche das neue Volk Gottes. Diese Theologie ist im Übrigen und im Wesentlichen die historische Wurzel von Antisemitismus, die zum Holocaust führte und auch heute noch in vielen Köpfen enthalten ist, unserer Kirche, unserer Kirchen. übrigens auch unserer Freikirchen. In den Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes stellt sich Paulus nun sehr deutlich gegen diese Denkweise. Ich würde gerne ein bisschen näher darauf eingehen, aber ich glaube, die Zeit lässt das an der Stelle nicht zu. Paulus erklärt uns an der Stelle hier, dass die Juden zu Feinden Gottes geworden sind, weil sie Jesus abgelehnt haben, den verheißenen Messias. Aber er macht eben auch deutlich, dass damit Gottes Erwählung und sein Bund mit dem Volk Israel nicht aufgehoben ist. Davon kann keine Rede sein, sagt er. Wie könnte Gott sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, einfach aufgeben? Von einer Verwerfung der Juden also keine Rede. Gott hat einen ganz anderen Plan vorgehabt. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil er sich endgültig von ihm abwenden wollte? Nie und nimmer, sagt Paulus. Aber durch den Ungehorsam des Volkes Israel wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern die Heilsbotschaft zu bringen. Paulus lüftet hier ein weiteres Geheimnis. Die Juden müssen zurücktreten, damit wir als Heiden den Weg zu Gott finden. Noch einmal. Die Juden sind zurückgetreten, das geliebte Volk Gottes, damit wir als Heiden, wir als die, die nicht Juden sind, die bisher nie an dieser Heilsgeschichte mit teilhaben konnten, dass wir an dieser Heilsgeschichte teilhaben können. Jetzt müssen wir eigentlich Halleluja rufen und sagen, super, danke Gott, dass du sowas machst, dass du dein Volk zurücktreten lässt. Leider gehen wir oft andere Wege. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden, haben wir vorhin gelesen. Und hier wird das Prophetenwort doch tatsächlich praktisch. Das Volk wurde aus Jerusalem in die zweite Diaspora gebracht. Und damit ist die Botschaft Jesu in die Welt gekommen. Genial, oder? Naja, vielleicht nicht gerade für das Volk im Augenblick. Die waren sich ja nicht so begeistert. Aber für uns als Heiden ist das doch genial. Bis die Fülle der Heiden den Weg zu Christus gefunden hat, so wird ganz Israel gerettet, so lesen wir es weiter. Und Gott hat damit einen ganz bestimmten Plan. Und Gott weiß auch ganz genau, wann die Fülle der Heiden an der Stelle sich erfüllt. Das überlassen wir ihm mal, wann diese Zeit gekommen ist. Aber er macht deutlich, die Juden werden wieder zurück zu Gottes Volk kommen. Sie werden den Christus erkennen. Deutlich wird, Israel, das jüdische Volk, hat Zukunft. Das ist doch schon mal eine gute Aussage, die wir an der Stelle erleben. Die Prophetien erfüllen sich, das Volk kehrt wieder zurück, die Zeitenwende beginnt. Ich hole euch zurück aus allen fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Ich wasche euch rein und gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. So lesen wir es bei Hesekiel. Ist das gerade die Situation, in der wir in dieser Welt stecken? Taumelbecher, Laststein. Es gibt gerade zwei Seiten, die wir in dieser Welt sehen. Die eine, der Hass der Völker gegen Jerusalem und Israel und letztendlich gegen Gott. Und der zweite, die andere Seite der Medaille, Menschen finden zu Jesus, finden zum Glauben in Israel, in den arabischen Ländern, in den muslimischen Ländern, in aller Welt. Nur nicht hier in Europa und auch nicht hier in Deutschland. Woran liegt das wohl? Und seit dem 7. Oktober kehren auch wieder 20% aller Israelis wieder zurück zum Glauben Gottes. Eine unendliche Zahl. Weltliche Israelis kehren zurück. Aber wir sollten als Christen hier auch genau hingucken. Gott lässt zu, dass sich die Völker gegen Jerusalem, gegen Israel verbünden. Er lockt die Völker nach Jerusalem, um sie zu vernichten. Ist das zu krass für uns, für unser humanistisches Denken? Ich gebe zu, dass ich manchmal meine Schwierigkeiten damit habe. warum so viel Leid? Aber ich glaube, dass wir als Christen hier auch zu einer Entscheidung gezwungen werden. In 1. Mose 12 haben wir gelesen, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Das ist eine Warnung für uns als Christen. Es gibt eben kein Dazwischen mehr. Wer nicht für dich ist, der ist gegen dich. Lesen wir in Matthäus. Und Elias hat schon gefragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten noch hinken? Und in der Offenbarung steht, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch nur das eine oder andere. Aber du bist lau, deshalb werde ich dich. Und im hebräischen Urtext steht das tatsächlich so. Luther hat das ein bisschen sanfter übersetzt. Werde ich dich auskotzen. Das ist also was Gott überhaupt nicht mag. Diese Aussage gilt für uns als Christen im Glauben an Jesus, aber sie gilt auch für uns im Verhältnis zu Gottes Volk. Warum tut Gott das? Ich glaube, er möchte uns warnen. Er möchte uns warnen, dass die Dinge mit Israel sich zuspitzen werden. Und er tut das ja mit Prophezeiung. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und er möchte uns einladen, auf der richtigen Seite zu stehen. Und darum hält Paulus uns nochmal diese Brille vor Augen, damit wir die richtige Seite auch erkennen. Aus Zion, aus Jerusalem, wird der Erlöser kommen. Die Probleme dieser Welt werden nicht gelöst, auch im Nahen Osten nicht gelöst durch New York, Washington, Katar, Amerika, die UN und die EU, sondern aus Israel, aus Jerusalem, aus Zion. Und Paulus erklärt damit unmissverständlich, dass das Eingreifen des Gottes Israels das Blatt wenden wird. Entscheidend ist einzig, was Gott tut. Es bleibt die Frage, was unsere Aufgaben als Christen ist. Ich werde jetzt ein paar Minuten überziehen, aber das ist leider so. Vier kurze Wege, die ich euch noch aufzeigen möchte. Das erste ist, Gott sagt uns, oder Paulus sagt uns, ich will mein Volk eifersüchtig machen auf Menschen, die bisher nicht zu mir gehörten. Das ist eine Aussage an uns. Das ist übrigens die Aufgabe auch von Diensten in Israel und von den Volontären gewesen. Sie sollten Juden durch ihre Liebe zu Jesus und ihre Diakonie und das, was sie dort an jüdischen Menschen, an Versöhnung gemacht haben, eifersüchtig machen, an Jesus zu glauben. Wo können wir hier in Berlin, in Deutschland eigentlich Juden eifersüchtig machen? Ein zweites. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das Motiv von Antisemitismus die bleibende Erwählung Israels durch diesen einen souveränen Gott ist. Ob euch das nun passt und mir das nun passt oder nicht, das ist nicht die entscheidende Frage. Das ist eine Aussage. In Jesaja lesen wir, Israeliten seid meine Zeugen, ihr seid meine Zeugen, dass ich alleine Gott bin. Aber Gott möchte, dass nicht die Israeliten alleinige Zeugen sind, sondern dass wir als Christen, die ebenfalls zu Gott gekommen sind, diesen Zeugen ergänzen, sodass vorgesehen nach Gottes Plan ist, dass wir zwei Zeugen diesen einen Gott bezeugen. Aber wenn wir wirklich wahrer Zeuge sein wollen, da müssen wir die bleibende Zeugen lieben, weil er ja auch von Gott geliebt ist. Ich zitiere noch einmal Dietrich Bonhoeffer. Nur der sich auf die Seite der Juden stellt, für sie schreit, darf gregorianisch singen. Ein drittes, der Römerbrief enthält eine Mahnung. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter darauf ein, das können wir dann tatsächlich in 10 Tagen machen, weil sonst läuft mir die Zeit hier an der Stelle weg. Ole guckt schon. Aber Gott sagt an der Stelle, ihr seid aufgepfropft als Heidenchristen auf, ja worauf? Auf die Juden. Ihr seid davon abhängig. Die Wurzel, die Juden tragen euch. Nicht umgekehrt. Und er macht das an so einem Ölbaumbeispiel deutlich. Lest euch das am besten selbst nochmal aus. Ganz widersinnig, was dort beschrieben wird. Obstbauern würden wahrscheinlich durcheinander sein und sagen, so geht das, funktioniert das nicht. Aber Gott hat hier an der Stelle einen ganz besonderen Plan. Nicht ihr tragt die Wurzel, also wir, sondern die Wurzel, die Juden tragen euch. Und so dürfen wir eben als Christen von diesen Wurzeln des edlen Ölbaums, also vom jüdischen Volk, leben. Wir als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Und ein viertes, und damit komme ich langsam zum Schluss. Im Psalm 122 haben wir am Anfang gehört, Imke und Ola haben das vorhin vorgelesen, betet für den Frieden Jerusalems, wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Im 4. Mose steht da nochmal, wer Israel segnet, wird gesegnet werden, wer Israel verflucht, wird selbst verflucht werden. Und Jesaja packt das nochmal alles zusammen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und er sagt dann, tröstet, ja tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße, die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst angekündigt. Und das ist das Ziel Gottes, dass er, Gott, verherrlicht wird. Und die Bibel beschreibt uns den Weg dorthin, damit wir dabei sein können. Wer dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn. Auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Und über allem macht uns die Bibel aber auch deutlich, der Weg führt nur über Jeshua, den Messias. Jesus ist die Brücke zwischen Christen und Juden, damit am Ende der Tage gesagt werden kann, beide, ganz Israel und alle Christen aus den Völkern, sollen gerettet werden. Denn darauf zielt die Heilsgeschichte Gottes ab, dass Juden und Christen zum ganzen Volk Gottes gehören. Aber den eigentlichen Durchbruch in diesem Zusammenhang wird es erst geben, wenn Jesus Christus wiederkommt und das Volk Israel ihn als seinen Messias erkennt und an ihn glauben wird. So lesen wir es in Römer 11. Dann wird es dann so sein, wie es einst beim Einzug Jesu in Jerusalem gewesen ist. Man wird ihn mit dem messianischen Segenswort als Messias willkommen heißen. Baruch haba b'shem Adonai. Gesegnet ist, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen.